Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es ist das knappste Wahlergebnis in der Geschichte des demokratischen Brasiliens. Wobei man sagen muss, die ist auch noch nicht so alt. Also in den letzten 40 Jahren hat es kein so knappes Ergebnis je gegeben bei einer Parlamentswahl und einer Präsidentenwahl. 50,9% der Stimmen und das nicht mal ganz, das ist schon gerundet, hat Lula da Silva bekommen, Jair Bolsonaro dementsprechend knapp 50%, aber Lula hat die Wahl gewonnen, das ist zumindest das vorläufige Ergebnis und was das bedeutet, darüber reden wir jetzt mit Burkhard Birke, der für Deutschlandfunk Kultur immer wieder aus Brasilien berichtet hat, mehrere Wochen auch während des Wahlkampfs dort war, heute Morgen sprechen wir mit ihm in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Birke.
Buenos dias oder bom dia.
Wenn jetzt Lula da Silva als Präsident Brasilien regiert, wenn das Land einen neuen Präsidenten bekommt, wird das auch ein völlig neues Brasilien?
Absolut nicht. Und vor allen Dingen die wichtigste Erkenntnis dieses Wahlergebnisses ist, dass der Bolsonarismus keine vorübergehende Erscheinung ist oder war. Wie viele gehofft hatten, dass er nach 4 Jahren dann mit einem Wahlsieg Lulas verschwinden würde, sondern auch gerade dieses knappe Ergebnis zeigt, die rechtsextremen Kräfte in Brasilien werden bleiben. Das sind jetzt natürlich nicht 49,1%, die alle jetzt gestern Bolsonaro gewählt haben, aber man schätzt so, dass das rechtsextreme Potenzial bei 15-30% der Bevölkerung liegt. Und auch die Evangelikalen haben ja überwiegend für Bolsonaro gestimmt und die stellen ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung mittlerweile. Also hier dieses rechtsextrem konservative Lager wird Brasiliens Politik auch in Zukunft mitbestimmen. Und das ist die große Herausforderung für Lula da Silva, der gestern noch einmal die Hand ja zur Versöhnung an alle Brasilianer ausgestreckt hat und hat gesagt, der Sieger der Wahl sei doch das brasilianische Volk und die Demokratie.
Ja, aber gerade diese Demokratie könnte ja auch für ihn ein Problem werden. Die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament stellt ja die Bolsonaro-Partei. Ist da eine Zusammenarbeit mit der Partei von da Silva überhaupt denkbar?
Na, es gab schon einige Zeichen, dass eben Leute aus dem Bolsonaro-Lager, zum Beispiel der Parlamentspräsident Arthur Lydia oder aber auch der gerade frisch gewählte Gouverneur des Bundesstaates São Paulo, Tarcísio de Freitas, dass die bereit sind, mit dem neuen Präsidenten ab 1. Januar zusammenzuarbeiten. Aber das sind natürlich nicht alle. Und heute Nacht gab es auch vor allen Dingen in den sozialen Medien, die ohnehin eine enorme Rolle bei diesem schmutzigen Wahlkampf gespielt haben, auch Hinweise von Bolsonaro-Anhängern, dass man dieses Ergebnis einfach auch nicht akzeptieren möchte. Und bis jetzt hat ja Bolsonaro seine Niederlage nicht eingestanden. Er hat zwar in der letzten Fernsehdebatte gesagt, er würde den Willen der Mehrheit des brasilianischen Volkes akzeptieren, aber bis dahin hat er immer Zweifel an der Funktionalität der elektronischen Wahlurnen gesät und man befürchtet, dass er den Trump machen könnte. Das heißt, dass er das Wahlergebnis einfach nicht akzeptieren möchte und eben auch seine Anhänger eben zu sozialen Unruhen anstachelt. Und das ist die große Gefahr und das hat auch Lula gesehen, der gestern wirklich in seiner etwa 30-minütigen Rede die Hand zur Versöhnung an alle Brasilianer ausgestreckt hat und gesagt hat, also wir dürfen nicht mehr in einem geteilten Land, in einem Land im Kriegszustand weiterleben.
Aber für wie groß halten Sie wirklich diese Gefahr, Herr Birke, dass indem er seine Wahlniederlage nicht eingesteht und entsprechend darauf reagiert, dass Bolsonaro wirklich die Demokratie in Brasilien destabilisieren könnte?
Das steht und fällt eigentlich damit, wie die Sicherheitskräfte und das Militär reagieren. Es war immer die Befürchtung geäußert worden, dass es wieder einen Militärputsch geben könnte. Also diese direkte Gefahr eines Militärputsches sehe ich im Moment nicht. Das könnte eher indirekt so laufen, dass zum Beispiel die Lastwagenfahrer, die ja alle zusammen auch mit den Taxifahrern seit einem halben Jahr etwa von Bolsonaro einen Monatslohn praktisch extra bekommen haben, sozusagen als Hilfe noch nachträglich für Pandemieausfälle, dass die aufgestachelt werden, eben zum Beispiel nichts mehr zu transportieren, dass es dann eben keine Benzinzulieferungen mehr gibt, dass es keine Essenzulieferungen mehr gibt in den Städten und dass es dann eben zu Unruhen könnte. Solche Szenarien werden immer wieder befürchtet, aber Ich hoffe, dass es ruhig bleibt, aber man kann es nicht ausschließen, denn dass Bolsonaro sich einfach so geschlagen gibt, das wird maßgeblich auch davon abhängen, wie seine weiteren Verbündeten eben außerhalb auch der von mir eben genannten Personen sich verhalten und vielleicht den Präsidenten dann doch zur Vernunft bringen und sagen, also lieber Jair Bolsonaro, du musst jetzt das Ergebnis anerkennen und spiel den Ball flach, um mal im Fußballjargon zu bleiben.
Nun hat ja der Sieger, wenn auch nur knapp dieser Wahl, Lula da Silva, einiges angekündigt. Im Zentrum im Wahlkampf stand natürlich der Kampf gegen die Armut, ein Riesenproblem in Brasilien. Er hat auch, ja, Olaf Scholz würde sagen, eine Zeitenwende angekündigt, was die Amazonaspolitik angeht. Wird er das alles auch wirklich umsetzen können unter diesen Umständen?
Nun, die Kassen sind knapp, gerade weil eben Bolsonaro mit Erhöhung auch der Nothilfe Auxilio Brasil um 50% mit Blick auf die Wahl natürlich auch die Kassen wieder geplündert hat. Und ich habe ja auch schon die Lastwagenfahrer und Taxifahrer und andere erwähnt. Also er hat da nochmal kräftig in die Kasse gegriffen, was ja auch unter verfassungsrechtlichen Aspekten etwas zweifelhaft war, ob er das überhaupt durfte, so kurz vor der Wahl. Also die Kassen sind leer, die Rohstoffpreise sind nicht wie bei seinen ersten beiden Amtszeiten Anfang der Jahrtausendwende, wo er mit hohen Rohstofferlösen natürlich die Armut massiv bekämpfen konnte. Und es gibt 33 Millionen Menschen in Brasilien, die akut hungern und die Hälfte der Brasilianer weiß nicht, ob sie drei Mahlzeiten am nächsten Tag hat. Also hier steht ein Riesenberg an Problemen vor Lula und er ist sich der Verantwortung auch bewusst. Es wird sehr schwer werden und er wird auch unbequeme Allianzen im Kongress schmieden müssen. Sie haben es erwähnt, Dieter Kassel. Also die Mehrheit im Kongress, die ist eher mittelkonservativ und da wird er wirklich auch hoffentlich dieses Mal ohne Korruption eben Bündnisse schmieden müssen. Korruption ist ein wichtiges Stichwort, denn man könnte das Ergebnis der Wahl auch so hochstellen. Es war eben jeweils die Wahl des kleineren Übels. Ne? Das heißt also, die einen wollten nicht, dass ein mit dem Hauch der Korruption immer noch behafteter Politiker und seine Partei war ja korrupt, die Arbeiterpartei. Da sind ja viele im Gefängnis gesessen wegen Korruption. Es war also so die Wahl zwischen einem der Korruption verdächtigen Politikers gegen einem, der die Demokratie mit Füßen tritt. Also es war so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und auch wenn gerade hier bei uns Lula immer sehr, sehr hoch gehalten wird als der Hoffnungsträger auch für den Amazonas, wir dürfen nicht vergessen, auch in Lulas erster Amtszeit wurde Amazonas massiv abgeholzt, aber er hat versprochen, es besser zu machen und von daher gesehen ist er mit Sicherheit die bessere Lösung für Brasilien und für die Welt in diesem Moment.
Burkhard Birke mit Hintergrundinformationen zum Ergebnis der Präsidentenwahl in Brasilien. Lula da Silva wird also nun nach ungefähr 12 Jahren wieder brasilianischer Präsident. Über diese Wahl und live, da war es kurz nach 1 in Sao Paulo, über die Stimmung auf den Straßen habe ich heute Morgen auch mit dem deutschen Journalisten Niklas Franzen in Sao Paulo ist er im Moment geredet. Können Sie nachhören, unter anderem in der DLF Audiothek.